Das Wortgewitter.
Mit Flo und Clara.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Wortgewitter. Es ist tatsächlich wieder soweit. Es gibt eine neue Sendung. Clara, schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Ich war ja lange weg, war krank und bin jetzt aber echt wieder fit und freue mich voll, dass wir jetzt wieder Wortgewitter machen können. Und ja, bin auch sehr gespannt, was heute so passieren wird.
Total. Ich freue mich auch sehr doll. Vielleicht müssen wir nochmal erklären, also vielleicht ist es ja jemandem aufgefallen, aber die letzten beiden Wochen war der Freitagsmorgen-Magazin-Slot unbesetzt, beziehungsweise mit anderen Formaten besetzt. Eigentlich wollten wir ja am Freitagmorgen uns etablieren, so als Format, als festes Format, was immer wieder kommt. Haben wir leider die letzten beiden Wochen nicht geschafft, aber ab heute geht es wieder weiter und auch ab heute gilt natürlich, wer Lust hat mitzumachen, ist allerherzlichst dazu eingeladen. Das geht ganz einfach, indem man eine Mail schickt an widerhall@radiokorax.de. Da kann quasi alles genommen werden, worauf ihr Lust habt, was ihr meint. So, das wäre ein Thema, was man gut vorstellen kann, was ihr gerne im Radio hören würdet. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr drüber.
Genau, und so können wir jetzt eigentlich mal weiter starten. Und ja, Flo, du hast heute mal wieder einen Text mitgebracht. Heute sind wir leider ohne Ephraim, muss man dazu sagen. Ephraim hat heute keine Zeit und dann sind wir jetzt halt eben zu zweit hier im Studio, auch mit Maske. Wir wollen jetzt einfach nochmal besonders uns schützen in dieser Zeit, wo die Corona-Zahlen in die Höhe schnellen, wie sonst was. Aber deswegen machen wir das jetzt alleine und mit Maske. Und Flo hat einen Text mitgebracht. Möchtest du den einfach mal vorstellen, oder?
Ja, sehr gerne. Also genau, heute mit Maske, vielleicht hört man es, aber besser ist das, glaube ich. Und wir gehen da auf Nummer sicher. Und mein Text ist ein Blogtext, der vor 3 Jahren circa entstanden ist, als ich in Kolumbien war. Ich habe da so ein bisschen Blog geführt und hatte mir im Vorfeld auf jeden Fall vorgenommen, dass ich mir da viel Zeit nehmen fühle. Das habe ich dann am Ende leider doch nicht so häufig getan. Aber es sind trotzdem ein paar Einträge entstanden. Und der, den ich jetzt gerne vorstellen würde, der stammt vom Ende der Reise, so circa, also so kurz vorm Ende der Reise. Also ich bin mit meiner Freundin durch Kolumbien gereist und wir sind an der Küste, an der Karibikküste gestartet in Cartagena und waren am Ende ja relativ zentral, im fast schon Gebirge in Bogota, also der Hauptstadt, in der Nähe davon unterwegs. Und genau, der Text, den ich jetzt lest, der stammt aus der Zeit, als wir da ankommen. Bogota ist wie erwartet groß und schmutzig. Straßenlärm weckt mich sanft aus dem knappen Schlaf, den die Fahrt im Nachtbus zulässt, und ich sehe im Fenster viele Spuren mit Autokarawanen, durchsetzt von Bussen und rußkeuchenden Lastern. Anständiger Morgenverkehr in der Hauptstadt. Auch Leonie kriege ich irgendwann wachgerüttelt, als wir den Busbahnhof erreichen. Ein Taxi führt uns zum Geschäft von Giovanna, einer drahtigen Kolumbianerin mit strahlendem Lächeln, deren Haus die zweite größere Station nach Jericho sein wird. Also sitzen wir kurze Zeit später müde mit ihren beiden Söhnen Manu und Salo im Jeep und verlassen die Stadt in nordöstlicher Richtung, bis 2 Stunden und 3 Tüten Gratis-Chips von der Tanke später ein Städtchen namens La Vega unseren Weg kreuzt und es vorbei an Fincas, Hütten und Kuhherden die Berge aufwärts geht. 600 Höhenmeter liegen zwischen Ort und Haus der Familie, das sich allerdings als Palast entpuppt, mitsamt vor Beeten platzendem Gartenhang und atemberaubenden Ausblick auf die unzähligen Baumspitzen dieses Paradieses inmitten steiniger Weiten. Der angrenzende Hang fällt so tief und steil ab, dass man die Adler weiter unten kreisen sieht. Das Haus selbst ist fast schon absurd groß, bestens ausgestattet und verdammt geschmackvoll eingerichtet. Schnell wird klar, dass wir unfassbar viel Glück hatten mit dieser Familie, die Donnerstag bis Sonntag vom in Bogota arbeitenden Javier ergänzt wird, und doch braucht es etwas Zeit, sich an den Luxus zu gewöhnen, die Gastfreundschaft dieses Ortes als normal zu empfinden. Die beiden teilen alles fast schon irritierend selbstverständlich mit uns. Von kross gebratenen Platanastreifen bis zu nussigen Yucca-Knollen in der Suppe gibt es überraschend viel in dieser kolumbianischen Küche zu entdecken. Glücklicherweise keinen Koriander. Und wir bekommen eine Einladung zum Kaffeepflücken von ihren Freunden Juan und Nina, die jedes Jahr für 3 Monate Winter Hamburg den Rücken kehren, um ihre eigene Bohne auf den deutschen Markt zu bringen. Unsere Arbeit im Garten ist anstrengend, aber abwechslungsreich. Tonnenweise Unkraut jäten, Beete auflockern, umgraben und neu anlegen. Alles zusammensammeln, zur Futterstelle der Schafe fahren und sich dabei von jeder Menge Himbeersträucher die Fingerkuppen zerstechen lassen. Immer unterstützt durch die Hunde Lola und Pluto. Der Anbau reicht von kilometerweise Brokkoli, Zwiebeln, Salat, allerlei Gewürzen bis zu Hot Pepper, Physalis und Bananen. Obst und Gemüse werden neben dem Eigenbedarf der überwiegend organisch lebenden Familie hauptsächlich für die Food Trading Company Giovanna's verwendet, die vorher Ärztin war, aber aufgrund der Tücken des kolumbianischen Gesundheitssystems und zu viel City Smog Beruf und Stadtleben an den Nagel gehängt hat. Ihren Kindern bringen sie zu Hause bei, was in der regulären Schule eventuell zu kurz kommen würde. Ein sehr spezielles Programm samt Duolingo für die Englisch-Skills, aber wohl effektiv, wenn man sieht, wie Salo mit 7 Jahren 5-stellige Zahlen jongliert. Die Jungs sind immer gut drauf und ihnen bleibt viel Zeit vom Tag für Musik, Lego oder Fußball. Elektronik wird kaum genutzt. Waldorf ist ein Name, den wir hier öfter hören. Wenn die zweite Hälfte der Woche anbricht, kommt Javier zurück aus Bogota, wo er in Absprache mit der Vizepräsidentin Marta Ramirez Empfehlungen für die Umweltpolitik zimmert. Er ist einer der wenigen Kolumbianer, die mehr als den Amazonas oder Ecuador bereist haben, denn sein Ökonomiestudium führte ihn schon früh nach London, Paris und Brüssel. Nach Abschluss investierte er 3 Jahre, um eine Firma aufzubauen, welche die kolumbianischen Pflanzen der riesigen Farm seines Vaters nach Europa importierte, führte irgendwann ein Restaurant, widmete sich gemeinsam mit Giovanna indigenen Völkern, um schließlich als Berater Projekte eines Umweltunternehmens zu unterstützen. Wir haben viel geredet über Abholzung, Pestizide, Wachstumsbeschleuniger und das verdreckte Wasser in den Flüssen. Javier ist ein sehr humorvoller Mann, dennoch war seine Einschätzung zur Beziehung zwischen Mensch und Natur sehr ernüchternd. Da wir in den Wolken leben, gibt es jeden Tag viel Regen. Das Wellblechdach schmiedet aus kleinsten Regentropfen Trommelschläge und aus Unwettern einen ausgewachsenen Weltuntergang, der als ein einziges hartes Rauschen jedes Wort im Haus verschluckt. Wasser tropft manchmal von den Querbalken und der Strom ist weg für ein paar Stunden oder Tage. Doch man gewöhnt sich dran. Unsere Zeit hier war traumhaft. Schwer, dieses Idyll und so herzliche, interessante Menschen verlassen zu müssen. Aber die Lust auf Neues hilft gegen Abschiedsschmerz. Die Zeit rennt immer schneller und nicht selten wünschen wir uns, es wären mehr Tage und Wochen, die uns bleiben in diesem wundervollen Land. Unsere letzte Etappe ist eine Farm in Somondoco, nicht weit von der Hauptstadt. Doch vorher geht es ein paar Tage nach La Candelaria, dem schönsten Viertel Bogotas, laut Javier. Wir genießen Märkte, Straßenkunst und blicken leise und dankbar vom Monserrate auf all das herab, was in lauter Blüte vor uns liegt.
Wow, also ich fand, das war ein toller, toller Blog-Eintrag. Vor allem, ich habe irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, was anderes erwartet, aber ich habe mir schon mal ein paar Blogs durchgelesen von Leuten, die reisen oder von Leuten, die auch eine Weltreise sogar gemacht haben. Und dann hat man immer das Gefühl, ich weiß ja nicht, wie die sonst schreiben, aber das ist immer noch mal einen anderen Charakter. Und ich finde, du hast noch diese, also was du auch in deinen Kurzgeschichten hast, diese Art, wie du was erzählst und wie du auf etwas schaust, die bleibt die gleiche. Und das fand ich sehr angenehm, weil du hast auch wie immer diese, also tolle Wörter verwendet, um die Natur zu beschreiben, um die Umgebung, um die Menschen auch zu beschreiben. Und ich fand auch einfach schön, was du für ein Bild von Kolumbien, also du hast ja sowohl das, was man halt eben kennt, dass es halt eben eine dass die Hauptstadt sehr verdreckt ist und ja, einfach, dass es da halt auch viel Müll gibt und sowas oder dass die Menschen halt eben auch, ja, leiden irgendwo und dass es ein armes Land ist, aber du hast ja auch genauso die schönen Seiten oder Sachen, die ich zum Beispiel auch noch nicht wusste, dass das Waldorf-Schulkonzept irgendwie da so vertreten ist. Das war für mich ein ganz interessanter Fakt, also hat mir sehr gut gefallen, der Text.
Ja, cool, das freut mich erstmal. Wir waren auch sehr überrascht über viele Dinge in Kolumbien, weil man ja auch im Vorfeld wirklich doll stigmatisiert ist, was Lateinamerika im Allgemeinen angeht, aber auch Kolumbien im Speziellen, dass man als westlicher Tourist auf jeden Fall immer aufpassen muss und das teilweise nicht empfohlen wird, überhaupt da hinzureisen. Und keine von diesen Befürchtungen ist in irgendeiner Weise eingetreten. Also es war wirklich von vorne bis hinten ein extrem herzlicher, freundlicher Umgang mit den Menschen und wir haben da wahrscheinlich auch Glück gehabt. Da gibt es gewiss auch andere, so, die eben negative Erfahrungen gemacht haben und dennoch muss ich sagen, also ich kann es nur empfehlen, mal dorthin zu reisen, sich die Gegend anzugucken, die Natur, die Städte, die Dörfer, vor allem die Dörfer, die Städte fand ich gar nicht so schön, aber die Dörfer sind wirklich extrem romantisch und toll einfach.
Was hat dich an den Dörfern am meisten fasziniert? Also die Bauart davon oder was war das Romantische an den Dörfern?
Ja, es war schon viel von der Architektur, wobei die jetzt natürlich nicht so bombastisch war, sondern eher minimalistisch, aber auch manchmal ein bisschen verspielt. Aber es hat sich immer nach einem, also es hat sich immer danach angefühlt, als wenn die so aus einem Guss sind, die Dörfer. Und wenn ich so an ein typisches deutsches Dorf denke, was man so bei der Durchreise mal halt kurz sieht und sich alles anguckt, das ist ja meistens schon eher grau und trist und die Häuser sind einfach so uninteressant und anonym und den Eindruck hatte ich da überhaupt nicht. Und auch die Kultur, wie die Menschen so ihren Alltag zelebriert haben und das Miteinander ist wirklich kaum vergleichbar. Also es ist so weit weg. Es war so ein Urlaub auch von Deutschland, die Zeit da. Und wie im Blog geschrieben, also hätte auf jeden Fall länger gehen können.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich glaube, es ist einerseits eine ganz andere Lebenseinstellung, auf die man da trifft, eine viel lebensfrohere vielleicht auch zum Teil und so eine offenere, als man halt zum Beispiel gerade in deutschen Dörfern, ohne jetzt halt wieder ein Stigma hervorzurufen oder irgendwas zur ein Klischee zu bedienen, aber man kommt oft in diese Einhausfamiliensiedlungen, die alle in weiß sind und ja, alle mit einer gleich großen Hecke und dann vielleicht noch der Gartenzwerg, um das Klischee komplett zu erfüllen, dargestellt. Und dann sind es halt eben so ein bisschen spießige Leute. Muss nicht, also ist nicht in jedem Dorf der Fall, das ist auf jeden Fall auch wahr. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eine ganz andere Lebensart ist, also insgesamt in Kolumbien.
Also ich will das natürlich jetzt auch nicht komplett beschönigen. Also da gibt es Probleme
Auf jeden Fall.
und der Alltag sieht auch entschleunigt aus, weil, also da gibt es natürlich auch andere Gründe für, dass eben weniger Arbeit da ist und dass viele Menschen auch darunter leiden, dass sie wenig oder auf jeden Fall nicht genügend Geld verdienen, um ja doch ein sehr minimalistisches Leben überhaupt führen zu können. Und das ist natürlich immer auch eine sehr privilegierte Sicht, die man hat, wenn man da zu Besuch ist und sich nicht mit den krassen Einschnitten und Problemen beschäftigen muss, sondern ja immer frei wählt, wo geht man hin, mit wem unterhält man sich. Das darf man auf jeden Fall nicht ausgrenzen, das Thema. Ich wollte auch eher so sagen, dass halt so dieser Eindruck oder dieses Gefühl, wie man aufgenommen wird, obwohl wir nicht mal besonders gut Spanisch sprechen konnten, war wirklich überwältigend.
Kannst du jetzt besser Spanisch sprechen nach dieser Zeit? Also bestimmt, oder? Das hinterlässt doch so ein bisschen Spuren, wenn man dann viel im Austausch ist. Oder eher nicht. Oder konntet ihr dann auf Englisch mit denen auch oft reden, oder?
Also wir haben den Fehler gemacht, uns im Vorfeld nicht so besonders gut drauf vorzubereiten auf die sprachliche Hürde. Und man lernt sehr schnell, Spanisch zu verstehen, einigermaßen. Also auf dieser rudimentären Ebene, auf der man dann angesprochen wird. So, das kriegt man auf jeden Fall irgendwann gebacken, dass man da so ein paar Sachen gut versteht. Mit dem Sprechen selbst ist, also wir haben auch da einen Sprachlehrer genommen und hatten auch Apps dann noch, die wir parallel probiert haben und mit denen wir geübt haben. Aber essentiell ist schon, dass man im Vorfeld ein bisschen was kann. Und das war zu wenig bei uns. Und wir konnten auf jeden Fall mehr am Ende. Mehr verstehen
Sehr gut.
zumindest. Und vielleicht ist auch noch ein bisschen was davon hängen geblieben. Aber es fehlt halt dann auch wieder so ein bisschen dieses Wiederholen. Also dieses, wann benutzt man das? Wann wendet man das Spanisch an? Wann hört man sich das an? Das ist natürlich mega wichtig, dass sich das weiterhin so ein bisschen festigt.
Ja, gerade so, wenn man dann wieder in Deutschland ist, hat man ja wenig Anknüpfpunkte, es sei denn, man macht dann halt was in die Richtung, dass man Spanischlehrer wird oder Spanischlehrerin oder irgendwie anders mit Leuten spricht, die halt eben diese Sprache sprechen. Aber ja, wenn das halt nicht gegeben ist, dann kann ich mir vorstellen, das ist wie bei mir mit Französisch, hatte ich irgendwie 7 Jahre keine Ahnung, was ich da, also ich kann noch ein paar Wörter, aber es ist wirklich wenig. Genau, ja.
Ja.
Ich glaube auch nochmal zum Thema Reisen, es kommt immer darauf an, mit wem man hinreist. Also vielleicht sollte man das auch nicht so viel mit Angst sehen, aber ich glaube, ich als Frau würde nicht gerne alleine nach Kolumbien reisen. Da hätte ich schon Bedenken, dass da was passieren könnte. Muss natürlich nie der Fall sein, aber.
Da würde ich auf jeden Fall auch sagen, es ist, also das Thema ist auf jeden Fall präsent. Und das ist vielleicht sogar jetzt auch gerade eine ganz gute Überleitung zu deinem Beitrag, glaube ich. Kann das sein?
Ja, kann man schon so sagen. Also ist auf jeden Fall auch so eine Art, also hat nicht unbedingt was mit sexueller Belästigung in dem Sinne zu tun, aber schon so dieser Frage, wie verhalte ich mich als Frau in der Gesellschaft, wenn es um das Thema Liebe oder einfach auch nur Sex geht, wie gehe ich selber damit um? Und vor einer Weile hatte ich mal so diese Frage, wie handhabe ich das? Muss ich immer gleich, wenn ich mit jemandem schlafe, dann auch, also ich hatte eine Zeit lang immer so das ganz komische Gefühl, dann gleich in eine Beziehung starten zu müssen. Aber ich glaube, bevor ich jetzt hier so einen ellenlangen Monolog darüber halte, worum es in dem Text geht, lese ich ihn einfach mal vor.
Ja.
Er heißt Hin- und Hergerissenheit zwischen Nähe und Distanz. Ich bin hier und du bist hier. Näher kennen tun wir uns eigentlich nicht. Aber spielt das schon für eine Rolle? Die Nacht ist noch jung. Wir sind noch jung und lieben Abenteuer, auch wenn wir es in der Hektik der Alltagsroutine niemals zugeben würden. Gerade sehen wir ineinander das Abenteuer und rotieren aufeinander zu. Aber Gedanken ploppen in meinem Kopf auf, schnell wie ein Bierdeckel oder ein Korken aufzischt. Du willst auch die Korken knallen lassen, aber ich weiß nicht so recht. Ich spüre Schuld, Scham und Verantwortung gegenüber Menschen, die ich nicht mal kenne. Ich fühle mich gebunden an ein Konstrukt, was einem sagt, man sollte nicht sofort intim werden oder gar, dass es sich als Frau nicht schickt, sich so zu verhalten. Blödsinn, ich weiß. Also wische ich die Gedanken wie Staub weg und gebe mich dir wieder hin. Nachdem wir ineinander versunken sind, wache ich erschreckt in meinen Träumen wieder auf. Erste gemeinsame Wohnung, Hochzeit, Kinder, Dinge, von denen ich noch nicht einmal weiß, ob ich sie möchte. Schnell schnelle ich in die Realität zurück. Gott sei Dank, war nur ein Traum. Aber verblüffend, wie man von einer Sorge in die nächste springt, geht es mir durch den Kopf. Ich bin hin und her gerissen zwischen Nähe und Distanz. Ich frage mich, was ich eigentlich möchte. Eigentlich will ich entspannt an die Sache rangehen, ich weiß bloß nicht wie. Ja.
Auf jeden Fall löst das was aus. Also das ist schon, es ist immer so schwer zu vergleichen mit eigenen Erfahrungen, wenn man ja so unterschiedliche Horizonte hat, ne? Und so unterschiedliche Perspektiven. Und ich glaube, man kann das immer, also man kann immer nur so ein bisschen auch mitgehen und das respektieren und versuchen, so ins eigene Gedankengut mal zu integrieren, diese Perspektive.
Ich weiß, was du meinst. Also ich frage mich eigentlich nur gerade an der Stelle, ob du selber noch nicht dieses Gefühl hattest, von wegen, du weißt nicht, ob das okay ist, wenn du jetzt nur mit einer Person, also so, das ist ja das, was ich im Endeffekt meine. Ich hatte jetzt eine Phase, wo ich halt dachte, wenn ich jetzt mit jemandem schlafe und das eigentlich ja okay ist, aber so, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das als Frau immer noch was verurteilt, also dass man da schnell verurteilt wird, auch wenn ich das jetzt natürlich nicht jemandem erzähle, der mich dafür verurteilt. Ich habe einen Freundeskreis, der sehr offen ist und habe auch ein Umfeld, was damit eigentlich offen umgeht, aber trotzdem dieses komische, dass man dieses komische, eingebläute Gefühl hat, es ist was Unrechtes oder man ist gar schmutzig oder so, wenn man sowas tut. Also so ganz komische Gedanken, die man dann damit irgendwie assoziiert, sich halt nicht in eine Beziehung gleich geben zu wollen oder halt nicht zu wissen, auch was man möchte. Also ich glaube, das war jetzt in letzter Zeit bei mir ganz lange das Problem, dass ich eigentlich immer dachte, ich möchte eine Beziehung, aber jetzt auch in letzter Zeit gemerkt hatte, wo sich halt auch mal etwas vor einer Weile ergeben hatte, dass ich eigentlich doch noch gar nicht weiß, ob ich das wirklich kann, möchte, wie auch immer, und ich da einfach so komplett ja zwischen den Stühlen stand irgendwie in meinem eigenen Kopf.
Das, was du schon angesprochen hast, dass man als Frau da noch mehr Druck hat, in irgendeiner Weise sich zu verhalten, das kann man ja nicht von der Hand weisen. Und das ist auf jeden Fall eine Problematik, dass dieses Ungleichgewicht da ist und dass man das als Mensch nicht einfach für sich entscheiden kann, sondern so unterschiedliche Voraussetzungen hat, wie man damit umzugehen hat und umgehen darf und kann. Und ich finde es mega gut, dass du das in so einer Geschichte auch verarbeitet hast.
Ja, weil mich hat das wahnsinnig gemacht. Ich habe dann halt wirklich diese Person, die ich da kennengelernt habe zu dem Zeitpunkt, die habe ich dann so komplett in Frage gestellt. Und ich habe aber gemerkt, eigentlich geht es gar nicht um die Person, sondern nur um mich und um meine Ängste oder um die Sachen, wo ich mir Gedanken mache, wie das rüberkommen könnte, obwohl who the fuck cares eigentlich. Also, das ist ja auch sowas, man kriegt das irgendwie vielleicht als Kind mal vermittelt. Später wirst du heiraten, diese klassischen Lebensabläufe, die man halt eben hat, so jemanden kennenlernen, Beziehungen, dann
Ja.
halt eben zusammenkommen und dann halt eben heiraten und dann immer diese ja, Station, die man sozusagen abfährt. Und jetzt mittlerweile denke ich mir halt so, ey, eigentlich, und das war jetzt auch, glaube ich, so, was mir da rausgeholfen hat, dieser Gedanke, es macht erstens etwas viel mehr kaputt, wenn man so viel drüber nachdenkt, was es werden könnte. das muss eigentlich, also das drüber nachdenken darüber, was werden könnte, das ist ja eigentlich schon manchmal der Fehler an der Sache. Und sich halt vor allen Dingen auch so unter Druck setzen zu müssen oder das Gefühl zu haben, man muss es tun, weil man ja definieren muss, ob man nun eben eine Beziehung haben möchte oder was man genau eigentlich will, anstatt es einfach mal fließen zu lassen. Das will ich jetzt eigentlich, also das will ich jetzt ändern. Da habe ich jetzt in letzter Zeit einfach ein bisschen an mir gearbeitet.
Ja, sehr stark. Das ist bestimmt nicht leicht. Und das sind ja auch gerade diese Bilder, die man übernimmt, die du schon angesprochen hast. Das, weiß ich nicht, von den Eltern oder Großeltern, dieses Bild. Man lernt jemanden kennen, man heiratet, man kriegt Kinder, man baut sich eine berufliche Laufbahn auf. So diese klassische Voraussetzung einfach, dass die heutzutage ja auch schon sehr überdacht wird in unserer Generation. Und dass es eben auch darum geht, dass jeder das Modell findet, mit dem die Person glücklich sein kann.
Ja, ich glaube auch so dieses Überdefinieren einfach sein lassen, weil ich glaube, mir wurde das auch ganz viel durch solche Fragen immer vermittelt, gerade wenn Großeltern dich so sehen, also wenn ihr euch mal wieder trefft, ich weiß nicht, bestimmt kennst du diese Frage auch, ja, hast du jetzt einen Freund oder eine Freundin, also dass immer gleich nur auf dieser Ebene gefragt wird und immer nur auf dieses Thema angesprochen wird. Und ich habe jetzt für mich eigentlich gemerkt, dieses Definieren, das klemmt mich auch schon richtig weg, also da habe ich schon das Gefühl, oh, da kommt gleich die Verantwortung hinterher, da kommt gleich so das, was man manchmal auch nicht möchte oder eigentlich, wo man noch nicht weiß, ob man bereit dafür ist und was man vielleicht auch einfach noch nicht wissen kann, weil man halt jemanden gerade erst kennengelernt hat. Das muss halt weg. Also das muss ich für mich ein bisschen reduzieren, was mir ein bisschen schwerfällt, weil ich auch gerne Sachen zerdenke. Aber naja, dann wären wir jetzt auch am Ende unserer dritten Folge von Wortgewitter oder unserem dritten Magazin von Wortgewitter angekommen. Und ja, wir danken, dass ihr zugehört habt und freuen uns auf das nächste Mal. Genau.
Genau, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Und wir hoffen, wie am Anfang schon erwähnt, darauf, dass vielleicht Leute Lust haben mitzumachen. Das geht immer noch, indem ihr eine Mail schickt an.
Widerhall@radiokorax.de.
Genau, und wir freuen uns sehr drüber und verabschieden uns bis nächste Woche.